Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die außergewöhnliche Kälte kostete in Europa bereits rund 300 Menschen das Leben. Auch in der Schweiz sorgte sie für unzählige Probleme. Uncle Sam zieht ab, auch die netten Worte von Außenministerin Clinton können nicht über den US-Truppenrückzug hinwegtäuschen.
We are side by side with our friends in Europe.
Europa muss nun bei der Verteidigung zusammenrücken. Und Rumänien zittert, nicht nur vor Kälte.
Man kann damit nicht leben, also auf kleinen Nebenstraßen zwischen den Wohnblocks. Hast du Furcht, hinzugehen?
Und zwar vor Hunderttausenden von streunenden Hunden. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der Winter hält uns fest im Griff. Weite Teile Europas versinken im Schnee, es herrscht eisige Kälte. Mehrere hundert Personen sind in den letzten Tagen erfroren. Verkehrschaos und Stromausfälle bereiten in vielen Gebieten Sorgen. Auch in der Schweiz jagt ein Kälterekord den anderen. Im Flachland sank das Thermometer in der Nacht teilweise auf frostige 18 Grad unter Null. Daniel Hubacher.
Im Dauereinsatz waren an diesem Wochenende vor allem Heizungsmonteure, die Pannendienste und die SBB-Angestellten. Bei der Bahn kam es über das Wochenende zu diversen Störungen, vor allem zwischen dem Genfer Flughafen und Lausanne ging zeitweise fast gar nichts mehr. Grund waren eingefrorene Weichen, wie SBB-Mediensprecher Renzo Cicilini erklärt.
Wir haben zwar einen Großteil der Weichen beheizt, wir betreiben in der Schweiz 6.800 Anlagen und ein kleiner Bruchteil dieser Anlagen ist übers Wochenende auch ausgefallen.
Also selbst beheizte Weichen konnten der Kälte nicht standhalten.
In Genf ist es teilweise so, dass diese Weichenheizungen mit Gas beheizt werden und die Einsatzfähigkeit wurde auf minus 20 Grad definiert und wenn es so kühl ist, dann kann sich teilweise das Gas verflüssigen, das heißt, dass dann die Flamme nur noch ganz klein ist und die Weiche nicht richtig mehr beheizen kann.
Die sibirische Kälte brachte auch den Autopannendiensten ein arbeitsreiches Wochenende. Beim Touring Club Schweiz klingelten laut TCS-Mediensprecher Stefan Müller die Telefone pausenlos.
Gestern liefen die Drähte heiß mit über 10.000 Anrufen. An einem durchschnittlichen Tag nehmen wir rund 1.300 Anrufe entgegen. Also allein gestern ging das 7,5-fache ein und heute werden ungefähr 6.000 Anrufe erwartet bis heute Abend.
Tauwetter ist auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Es bleibt kalt mit nächtlichen Temperaturen im Mittelland um frostige minus 13 bis minus 18 Grad.
Daniel Hubacher. Und jetzt geht's zu Karin Britsch, denn sie hat die Nachrichten des Tages.
Die große Kältewelle, die in Europa nun schon gut eine Woche dauert, hat bisher rund 300 Todesopfer gefordert. Allein in der Ukraine starben laut Angaben der Behörden 130 Menschen. Einige von ihnen waren zu Hause erfroren. Etwa 2000 Menschen werden wegen Erfrierungen im Spital behandelt. Stark betroffen sind auch Polen und Rumänien, wo viele Obdachlose unter den Opfern sind. In Serbien und Italien führte der stärkste Schneefall seit Jahrzehnten zu großen Verkehrsproblemen. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist es erneut zu Auseinandersetzungen gekommen zwischen der Polizei und Demonstranten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gingen Polizisten mit Tränengas gegen Regierungskritiker vor. Diese hatten Steine gegen das Gebäude des Innenministeriums geworfen. Seit letzten Donnerstag wurden dort 4 Personen getötet. Die jüngsten Unruhen waren am Donnerstag ausgebrochen, nachdem bei Fußballkrawallen in Port Said 74 Menschen ums Leben gekommen waren. Ägypten will 40 Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, unter ihnen auch mehrere Ausländer, vor Gericht stellen. Wann der Prozess beginnen soll, ist laut dem Staatsfernsehen noch nicht klar. Am 29. Dezember hatte es Razzien bei 17 ägyptischen und ausländischen Organisationen gegeben. Diese wurden damals mit dem Verdacht der illegalen ausländischen Finanzhilfe begründet. Die Durchsuchungen wurden international scharf kritisiert. Im Kanton Basel-Stadt soll es auf der Straße keine zusätzlichen uniformierten Polizistinnen und Polizisten geben. Mit knapp 55% Nein-Stimmen ist eine Initiative der SVP an der Urne gescheitert. Noch etwas deutlicher abgelehnt wurde eine Initiative des Basel-Städtischen Gewerbeverbands mit fast 64% Nein-Stimmen. Diese Parkrauminitiative wollte im Kanton jegliche Begrenzung für Parkplätze auf privatem Grund aufheben, ausgenommen im Gebiet der Altstadt. Auch der Gegenvorschlag hatte an der Urne keine Chance. Im Kanton Jura schließen sich 8 Gemeinden zusammen zu 2 neuen Gemeinden. Die Stimmberechtigten der 8 Gemeinden haben den Fusionsverträgen an der Urne zugestimmt. 6 weitere Gemeinden lehnten es dagegen ab, bei dem Vorhaben mitzumachen. Gemäss den Statistikern werden in der neuen Gemeinde Uzzorn gut 6.700 Personen wohnen, in der Gemeinde Valterbi rund 2.600. In der Fußballmeisterschaft hat an diesem Wochenende die Rückrunde begonnen. Gestern spielten Luzern und Zürich 1:1, heute wurden 3 Partien ausgetragen. Bernhard Scher.
Die Young Boys gewinnen gegen Servette mit 3:1, Basel und Sion spielen unentschieden 0:0 und die Grasshoppers verlieren gegen Thun mit 0:1. Basel bleibt an der Spitze 7 Punkte vor Luzern. Zum Ski Alpin weiterer Podestplatz für Beat Feuz, 3. Rang bei der Superkombination in Chamonix. Seinen 2. Weltcup-Sieg feiert Romet Baumann, 2. wird Alex Pinturo. 6. ist Didier Defago, 7. Ivica Kostelic, 11. Silvan Zurbriggen. 6. Weltcup-Sieg für Giulia Mancuso. Die Rivalin von Lenz Sivon gewinnt den Super-G in Garmisch vor Anna Fenninger. 3. ist Tina Weirater. Als beste Schweizerin wird Lara Gut 13. Lenz Sivon und Tina Maze sind ausgeschieden. Herber Rückschlag für Simon Ammann beim 2. Weltcup-Springen im Val di Fiemme. Nach der starken Leistung und dem 5. Platz gestern konnte sich Ammann heute als 31. nicht für den 2. Durchgang qualifizieren. Dies war ihm zuletzt vor 4 Jahren in Lillehammer widerfahren. Den Sieg holte sich heute Kamil Stoch vor Gregor Schlierenzauer. Und noch Tennis. Das Schweizer Fed-Cup-Team verliert gegen Australien mit 1:4 und spielt damit Ende April gegen den Abstieg aus der Weltgruppe 2.
Bernhard Scher. Das Wetter. Morgen hat es im Mittelland und entlang der Voralpen Hochnebelfelder und es ist nur teilweise sonnig. In der übrigen Schweiz gibt es viel Sonnenschein. Die Temperatur erreicht im Norden mit Biese -7 Grad, im Süden mit Nordföhn +2 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Um Sicherheit geht es in dieser Sendung. Diejenige, die die Europäer künftig wollen, wenn die USA abziehen. Die juristische, wenn einer Nazi-Embleme auf Facebook stellt. Diejenige in Sportstadien. Die Sicherheit bei der Zulassung von Medikamenten. Und mit Sicherheit gibt es nach diesem Echo die Sendung international. Da geht es um Kolumbien unter dem neuen Präsidenten Santos. Dazu mehr um 18.30 Uhr. Jetzt also gilt es ernst. Die Supermacht USA reduziert ihren Verteidigungsetat massiv. Washington muss deshalb Prioritäten setzen und die liegen langfristig in Asien und zumindest kurzfristig auch im Nahen Osten, sicher jedoch nicht länger in Europa. Da reduzieren die USA ihre militärische Präsenz. Auf einmal müssen jetzt die Europäer selber mehr tun für ihre Verteidigung. Und da stellt sich dann die Frage, was sie leisten sollen, was sie leisten wollen und was sie überhaupt leisten können. Auf der internationalen Münchner Sicherheitskonferenz sorgte das für heftige Auseinandersetzungen. Fredrik Steiger war in München dabei.
Wer eine schlechte Botschaft hat, muss sie umso besser verkaufen. Für die Europäer sind die amerikanischen Truppenrückzüge eine sehr unangenehme Botschaft. Deshalb gaben sich die USA in München alle Mühe, glaubhaft zu machen, man lasse auch künftig den wichtigsten Partner nicht im Stich.
Europe is and remains America's partner of first resort.
Unterstreicht Außenministerin Hillary Clinton.
We are side by side with our friends in Europe.
Doch US-Verteidigungsminister Leon Panetta musste zugeben, es wird sich einiges ändern. Die Schuldenkrise zwinge sein Land zu gravierenden Einschnitten.
We are at a strategic turning point. America faces a fiscal crisis.
Betroffen ist vor allem Europa. Der alte Kontinent ist schlicht nicht länger die Top-Priorität der USA. Asien ist wichtiger, der Nahe Osten gefährlicher.
We must all invest in national defense and in the shared responsibility and capabilities of NATO.
Europa müsse endlich selber mehr in seine Sicherheit investieren. Die meisten Europäer wissen, dass sie jahrzehntelang profitiert haben von der amerikanischen Bereitschaft, ihre Sicherheit zu garantieren. Der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière gibt zu,
Deutschland profitiert von einer Sicherheitsgarantie unserer Partner. Nach dem Motto, wir nehmen viel und geben wenig.
Das gilt beileibe nicht nur für Deutschland. Wenigstens im Grundsatz akzeptiere man deshalb.
Unsere Partner sehen uns längst als gleichberechtigten und damit auch gleich verpflichteten Partner an.
Mehr Verantwortung also für die europäischen NATO-Partner. Das heißt aber vor allem mehr Lasten und mehr Kosten. Genau da ist der wunde Punkt. Welcher Staat will und kann angesichts der Finanzkrise ausgerechnet jetzt das Verteidigungsbudget hochschrauben? Eine Hoffnung ruht im baldigen Ende des Afghanistan-Einsatzes, des größten NATO-Engagements aller Zeiten. Das bringt Einsparungen in Milliardenhöhe. Doch der Antipiraterie-Einsatz geht weiter, die Kosovo-Mission geht weiter und es werden neue Auslandeinsätze kommen. Eine andere Hoffnung wiederum dürfte sich nicht so bald erfüllen, nämlich dass Russland zu einem echten Partner, ja gar Freund wird. Das macht den München Verteidigungsminister Sergei Lavrov völlig klar.
I don't see any possibility of really moving ahead.
Die Partnerschaft komme kaum voran, erst recht nicht beim sensiblen Thema Raketenabwehr.
All our legitimate concerns are being given cold shoulder. I don't see any light at the end of the tunnel.
Man nehme Russland nicht ernst, behauptet Lavrov. Deshalb sehe er kein Licht am Ende des Tunnels. Moskau steuert zurzeit sogar wieder einen prononciert anti-westlichen Kurs. Das irritiert vor allem die Osteuropäer. Polens Präsident Bronislaw Komorowski sprach, ohne Russland namentlich zu nennen, von einem schwierigen Nachbarn und ist besorgt über den US-Teilabzug aus Europa. Es fehlt also zurzeit das Geld und es fehlt der umfassende Friede, der es erlauben würde, guten Gewissens bei der Verteidigung zu sparen. Also müsse man aus weniger mehr machen, sagt NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Smart Defense, intelligente Verteidigung, lautet das Zauberwort.
Doing more by doing it together.
Würden die NATO-Länder mehr gemeinsam tun, dann könnten sie mit begrenzten Mitteln mehr erreichen. Das heißt etwa gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Manöver, gemeinsame Rüstung, Spezialisierung, so dass nicht jeder alles tut. Das klingt gut, doch es beißt sich mit nationalem Prestigedenken. Noch immer entwickeln NATO-Länder diverse Kampfflugzeuge, diverse Panzer, diverse Raketen. Und die sind oft nicht einmal kompatibel einsetzbar, wie der Libyen-Einsatz peinlich offenlegte.
Fredrik Steiger aus München. Ein Straßenbauarbeiter aus Lausanne möchte gerne Waadtländer Grossrat werden für das rechtspopulistische Mouvement Citoyen Vaudois. Das alleine wäre noch kein Aufreger. Dass der 40-Jährige Embleme und Fotos der Waffen-SS aus der Nazizeit auf seine Facebook-Seite stellt, hingegen schon. Für ihn und seine Partei ist das kein Problem. In der Westschweiz sorgt es aber für Diskussionen. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Sie sind unverkennbar, die beiden Blitze, die das Symbol der Waffen-SS waren, der Elitetruppe der Nazis. Und diese Blitzsymbole auf den SS-Uniformen sind aufgefallen auf der Facebook-Seite von Raphael Henry. Henry ist Mitglied des rechtspopulistischen Mouvement Citoyen Vaudois. Und er möchte am 11. März ins Waadtländer Kantonsparlament gewählt werden. Die SS-Fotos seien seine Privatsache, sagt der 40-Jährige.
C'était un hommage rendu aux unités combattantes qui n'ont rien à voir avec le régime nazi. C'était pour des soldats. Je respecte la romantique soldatesque, de que ce soit de n'importe quel pays.
Er habe den Soldaten generell und auch den SS-Soldaten seine Ehre erweisen wollen, denn er liebe das Militär. Sind die Fotos auf Facebook auch Privatsache, wenn man, wie Raphael Henry, mehr als 400 Facebook-Freunde hat? Nein, sagt der Zürcher Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger. Das Bundesgericht habe sich zu Facebook geäußert und eine klare Unterscheidung gemacht.
Wenn ich jetzt also auf Facebook meine Freunde einschränke, auf Familienangehörige und nahe Freunde, die mit mir eng verbunden sind, dann ist das eine private Kommunikation. Alles andere, vor allem wenn ich etwa 200, 300 Freunde habe und alle möglichen Leute zulasse als Freunde, dann bin ich im öffentlichen Bereich und dann sind alle Sachen, die dort geäußert werden, öffentlich geäußert.
Raphael Henry liegt also falsch, wenn er das Ganze als eine private Angelegenheit anschaut. Aber gegen die Antirassismus-Strafnorm verstoßen hat er durch das Hochladen von SS-Fotos nicht, wie Christian Schwarzenegger sagt.
Grundsätzlich sind Zeichen der SS noch nicht erfasst von der Rassendiskriminierungsnorm. Es kann aber strafbar sein, wenn aus dem Kontext heraus erkennbar ist, dass jemand eine Ideologie verbreiten will. Also es ist immer vom Einzelfall abhängig, dass es also nicht alleine nur das Zeichen ist.
Nicht strafbar, aber bedenklich. Zu dieser Einschätzung kommt auch Martin Brunschwig-Graf, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.
Das ist nicht das Problem, ob es juristisch gut ist. Das Problem ist, ich bedauere, dass junge Leute, weil er ist nicht so alt, dass sie kein Gefühl haben für solche Publikationen, weil das ist ungeeignet und mehr als ungeeignet.
Henri fehle das historische Gespür und die politische Sensibilität. Und es ist innerhalb kurzer Zeit bereits das zweite Mal, dass Henris Partei, das Mouvement Citoyen Vaudois, für Schlagzeilen sorgt. Im November hatte ein Lehrer, der dem Mouvement angehört, die Gedenkstätte in Auschwitz besucht und dort deplatzierte Scherze gemacht. Wegen eines geschmacklosen Fotos auf Facebook wurde der Lehrer inzwischen entlassen. Raphael Henri, der Vorarbeiter einer Straßenbaufirma, der sich in der Politik für die einfachen Arbeiter einsetzen will, kann die Aufregung um seine Facebook-Fotos nicht verstehen.
Je voyais vraiment pas le problème, je le vois toujours pas. Moi je pense qu'on devrait avoir un vrai débat sur ce qui s'est passé, un vrai débat.
Henri würde sich eine offene Debatte über die Nazizeit wünschen. Mit seinen Facebook-Fotos hat er dazu auf jeden Fall nicht beigetragen. Seit gestern wird er anonym bedroht.
Raphael von Matt. In der Schweizer Fußballmeisterschaft läuft seit gestern die Rückrunde. 4 Spiele fanden statt, 1 davon heute Nachmittag in Bern. Und das bedeutet auch, über 250 Leute waren allein im Bereich Sicherheit im Stade de Suisse im Einsatz. Reto Held begleitete den Sicherheitschef von IBE beim heutigen Heimspiel gegen Servet.
Es ist 13.30 Uhr. Rund ums Stadion ist es noch ruhig, 2,5 Stunden vor dem Anpfiff. Die Sicherheitsleute sind aber längst da, auch ihr Chef Hans Harnisch.
Also ich war heute um 8:30 im Stadion. Durch das, dass wir so viel Schnee haben und Eis, geht es natürlich vor allem auch darum, das Stadion parat zu machen.
Konkret?
Also wir haben schon am Freitag gesehen, dass es Eiszapfen hat. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir die Eiszapfen nur einmal wegnehmen. Und das ist am Sonntagmorgen. Und das haben wir zusammen mit der Feuerwehr sind wir das angegangen.
Ab 13.40 Uhr ist dann aber spürbar mehr los. Das Handy von Hans Harnisch geht öfter.
Jetzt tun wir den Einsatzleiter schnell anrufen und hat sehr wahrscheinlich etwas, was dringend ist. Bernhard? Ja, merci. Da.
Dann ist Hans Harnisch zurück. Er öffnet das Briefing mit den rund 20 Chefen der einzelnen Sektoren im Stadion. Sein Stellvertreter Bernhard Blaser klärt nun möglichst viele Details.
Schätzungsweise 9'000 bis 10'500 Gäste werden erwartet. Davor im Gästesektor 100 bis 250. Davor problematische, gemäss einem Kollegen von Genf, 15 bis 30, wo könnten Probleme machen.
Und apropos Genfer Fans.
Wir sind zudem noch darauf hingewiesen worden, dass wir bei den Frauen explizit Kontrollen vornehmen sollen.
Aber auch vermeintlich banale Dinge sind hier Thema.
Thermosflaschen lassen wir heute an allen Eingängen rein.
Um 14.15 Uhr ist das Treffen zu Ende. Jetzt beginnt für Hans Harnisch, den Sicherheitschef des Stade de Suisse und von IBE, die Zeit der Rundgänge. Als erstes besucht er die Polizei, die im 4. Stock ihr Büro hat. Jürg Straupa, der Kantonspolizei Bern.
Also wir haben eigentlich versucht, dass wir den ganzen Überblick haben über das ganze Stadion. Und selbstverständlich haben wir auch Möglichkeiten, dass wir unsere Videosachen von der Strasse hierher kommen.
Aufgrund dieser Bilder entscheidet die Polizei dann, was vor dem Stadion geschehen soll und berät IBE, was im Stadion passieren sollte. Denn grundsätzlich ist IBE für die Sicherheit im Stadion verantwortlich. Aus taktischen Gründen dürfen wir der Polizei nicht bei der Arbeit zusehen. Deshalb führt uns der nächste Rundgang mit Hans Harnisch durchs Stadion selber.
Ja, ich schaue, wo die Stewards auf ihren Arbeitspositionen sind. Dann auch bei den Caterern, dass nie eine Glasflasche auf der Theke steht, keine Wurfgegenstände rum sind.
Es scheint alles okay zu sein. Auch im Gästesektor, wo Stahltore, Zäune und Sicherheitspersonal das Bild dominieren.
Es sieht hier so ein bisschen aus wie ein Gefängniseingang. Wichtig ist hier, dass Leute, die reinkommen, die Pyrotechnik bei sich haben, dass sie das nicht irgendwie können, in den Gästesektor reinwerfen können. Darum haben wir überall die Netze.
Dann ist es schon bald 16 Uhr. Die Partie beginnt und damit in der Regel knapp 2 Stunden mehr oder weniger Ruhe für die Sicherheitsabteilung. Diese wird beim Abzug der Fans dann noch einmal so richtig gefordert sein, bevor es dann um 20 Uhr definitiv wieder ruhig wird im und ums Stadion.
Reto Helz. Und die Fans sind bisher ruhig abgezogen. Bern gewinnt gegen Servet mit 3:1. Roche hat diese Woche einmal mehr sehr gute Geschäftszahlen präsentiert. Und dass die Zahlen so gut sind, verdankt der Pharmakonzern vor allem dem Erfolg der sogenannten personalisierten Medizin. Bevor ein Patient ein Medikament verschrieben erhält, wird er getestet und nur dann, wenn der Patient positiv auf das Medikament reagiert, erhält er die Therapie. Der Markt für diese personalisierte Medizin wächst rasant und Roche spielt eine führende Rolle dabei. Doch diese Art der Medizin stellt hohe Anforderungen an diejenigen, die sie prüfen, das zeigt Klaus Ammann.
Bereits für jedes zweite Medikament, das Roche auf den Markt bringen will, entwickelt das Pharmaunternehmen gleichzeitig einen Test. Er soll sicherstellen, dass das Medikament nur denjenigen Patienten verabreicht wird, bei denen es Wirkung verspricht. Damit Roche diese Produkte der sogenannten personalisierten Medizin auch verkaufen darf, müssen sie, wie alle Medikamente, zugelassen werden, in der Schweiz durch Swissmedic. Roche-Chef Severin Schwan hat hohe Erwartungen an die Zulassungsbehörden.
Ja, es wird ganz wichtig sein, dass die Zulassungsbehörden, die ja heute auch getrennt die diagnostischen Tests und die Medikamente zulassen, dass die sozusagen untereinander besser zusammenarbeiten. Aber wir sehen da ganz klar, dass es in diese Richtung geht. Jetzt mit dem Launch von Zellboraf in den USA war es möglich, dass wir die Zulassung für den Test und das Medikament gleichzeitig erzielt haben.
In den USA klappt das, wie der Fall des Krebsmedikaments Zellboraf zeigt. In der Schweiz hingegen noch nicht. Swissmedic beschränkt sich bei ihren Prüfungen auf das Medikament, gezwungenermaßen, wie Sabine Wefer, die Leiterin medizinische Begutachtung im Bereich Zulassung bei Swissmedic, sagt.
Das ist leider richtig. Wenn wir eine ganz spezifische personalisierte Medizin zulassen, dann wird von uns nur zugelassen unter der Vorgabe, dass die Patienten mit einem Test diesen Marker aufweisen müssen und dass das nachgewiesen werden muss. Wir wissen aber nicht immer hundertprozentig, ob der Test wirklich mit der Genauigkeit die Patienten selektiert, die die entwickelnde Firma in ihren Studien verwendet hat.
Es besteht also rein theoretisch die Gefahr, dass die Tests Patienten falsch einteilen und schließlich nicht nur die richtigen Patienten mit der personalisierten Medizin therapiert werden. Das könnte sich immerhin ändern. Sabine Wefer geht davon aus, dass Swissmedic künftig nicht mehr nur auf die Eigenverantwortung des Testherstellers vertrauen will. Pharmaunternehmen sehen es natürlich am liebsten, wenn nur ihre eigenen Tests zusammen mit ihren Medikamenten zugelassen würden. So weit möchte Sabine Wefer jedoch nicht gehen.
Und es gibt durchaus sehr, sehr gute Diagnostikhersteller, die nicht unbedingt die gleiche Firma sind wie die, die jetzt ein Medikament auf den Markt bringt.
Während Swissmedic auf die Tests bislang keinen direkten Einfluss hat, darf, ja muss sie die dazugehörigen Medikamente eingehend prüfen. Und das stellt die Zulassungsbehörde vor neue Probleme. Einerseits werden die Präparate immer komplexer. Und andererseits muss Swissmedic die Wirkungsweise der personalisierten Medikamente häufig aufgrund von vergleichsweise kleinen Patiententestgruppen beurteilen. Bei diesen Zulassungen bewegt sich Swissmedic also teils auf dünnerem Eis als bei Medikamenten wie Blutdrucksenkern, die vor der Lancierung in großen Studien getestet werden können. Für Sabine Wefer rechtfertigt sich das unter gewissen Bedingungen.
Wir haben auch schon bei sehr, sehr seltenen Krebserkrankungen sehr spezifische Therapien auf der Basis von 20, 30 Patienten zugelassen. Das ist natürlich ein sehr dünnes Eis. Nun sind aber diese Erkrankungen auch sehr selten. Und wenn wir jetzt fordern würden, wir möchten da mindestens 500 Patienten mit diesem Subtyp der Erkrankung sehen, dann würde die Entwicklung ewig dauern und in der Zwischenzeit doch recht viele Patienten versterben.
Ein Abwägen von Nutzen und Risiko sei das, sagt Sabine Wefer. Die Anforderungen an die Zulassungsbehörden wie Swissmedic wachsen ebenso rasch wie der Markt der personalisierten Medizin. Um Schritt halten zu können, baut Swissmedic ihre Ressourcen aus. Die Zulassungsstelle hofft, Kosten wieder einsparen zu können, wenn es gelingt, durch personalisierte Medizin teure, aber häufig unnütze Therapien zu vermeiden.
Die Menschen in Bukarest haben so manchen Grund, sich zu ärgern. Das geht von der allgegenwärtigen Korruption über die skrupellose Baumafia bis hin zu einem miesen Gesundheitswesen. Doch besonders viele Sorgen machen den Menschen die streunenden Hunde. Zu Hunderttausenden vegetieren sie in rumänischen Straßen und greifen immer wieder Personen an. Mehrere wurden schon zu Tode gebissen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Streunende Hunde in Bukarest, die gehören zum Stadtbild. An jeder Ecke gibt es welche, selbst im inzwischen recht herausgeputzten Zentrum der rumänischen Kapitale. Nachts nehmen die zahllosen Hunderudel die Plattenbausiedlungen der Vorstädte in Beschlag. Die Dichte an wilden Tieren sei in Bukarest größer als im Dschungel, meint Robert Lorenz, der Direktor der städtischen Tierschutzbehörde.
In zona dschunglei, numărul de animale terestre este mai mic decât numărul de câini pe kilometru pătrat în municipiul București.
Lorenz sagt das nur halb im Scherz. Gegen 200.000 streunende Hunde leben laut Schätzungen in Bukarest. Täglich kommt es zu Zwischenfällen. Bis zu 2.000 Menschen würden jeden Monat von aggressiven Hunden auf der Straße gebissen.
Aggressivitatea este dovedită de numărul de oameni mușcați.
Die Hunde seien hungrig, verteidigten ihr Revier. Mehrmals schon haben die Attacken tödlich geendet. Robert Lorenz bekommt täglich Dutzende Briefe und Anrufe erboster Bürger. Die Hunde seien in Bukarest längst nicht mehr nur ein Ärgernis, sondern eine reelle öffentliche Gefahr. Ein Passant meint,
man kann damit nicht leben, also auf kleinen Nebenstraßen zwischen den Wohnblocks. Hast du Furcht hinzugehen als Frau, als Mann? Umso weniger Mütter und kleine Kinder trauen sich, außerhalb des Hauses zu gehen.
Das Straßenhundeproblem ist eine Hinterlassenschaft der Ceausescu-Diktatur. Als ab Ende der 70er Jahre in Rumänien immer mehr Innenstädte abgerissen wurden, die Bürgerhäuser und Jugendstilvillen mit ihren Vorgärten verschwanden, um neuen Wohnsilos Platz zu machen, ließen viele der zwangsumgesiedelten Bewohner ihre Hunde einfach auf der Straße zurück, wo diese sich rasch vermehrten. Streunende Hunde sind deshalb auch ein Politikum in Rumänien. Wie kann man ihnen Herr werden, ohne gegen die Tierschutzbestimmungen zu verstoßen? Das Parlament beschäftigt sich seit langem mit der Frage. Ende letzten Jahres hat es schließlich ein Gesetz auf den Weg gebracht, das es den Gemeinden erlauben soll, die Hunde einzuschläfern. Doch das Verfassungsgericht legte sich quer und schickte das Gesetz zur Überarbeitung ans Parlament zurück, wegen Formfehlern. Was sollen die Behörden nun tun? Die Gesetzeslage ist im Moment völlig unklar. Viele Gemeinden üben deshalb Selbstjustiz und töten die Hunde unerlaubterweise. Nicht so die Behörden in Bukarest. Getötet würden nur die sehr kranken Tiere, sagt der städtische Hundebeauftragte Robert Lorenz. Ansonsten könne man vor der Hand nicht mehr tun, als die besonders aggressiven Tiere zu orten, aus den Rudeln zu entfernen und in einen Zwinger zu stecken.
Noi depunem eforturi uriașe pentru a încerca să scoatem câinii agresivi din interiorul haitelor.
Doch Zwingerplätze stehen nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung. Für einige hundert Streuner, Tausende wären nötig, aber sie zu bauen ist kostspielig. Dafür fehlt den Gemeinden das Geld. Tierschutzorganisationen plädieren deshalb für eine Lösung, wie sie auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt und wie sie in vielen Ländern zur Anwendung kommt. Der Tierarzt Cornel Stoenescu sagt es in drei Worten.
Catch, castrate and release.
Einfangen, kastrieren, freilassen. Das sei erstens eine tiergerechte und zweitens eine effiziente Methode. Der Nachwuchs bleibe aus, das Problem erledige sich mit der Zeit selber. Cornel Stoenescu ist Mitglied der österreichischen Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Dass Hunde auf der Straße leben, sei ihm auch ein Dorn im Auge. Dort litten sie ja ohnehin nur. Aber die Tötung der Tiere sei ein völlig unzivilisierter, unakzeptabler und darüber hinaus erst noch ein wirkungsloser Akt.
No one wants dogs in the street. The dogs in the street are suffering from.
Die Hunde einzufangen und zu sterilisieren ist jedoch auch nicht einfach angesichts der riesigen Dimension des Problems. In der 3-Millionen-Agglomeration Bukarest sind gerade mal 10 Hundefänger im Auftrag der Stadt unterwegs. Sie allein können nicht viel ausrichten. Rumänien bräuchte also dringend ein Konzept und eine klare gesetzliche Grundlage. Sonst bekommt es seine Streuner noch lange nicht in den Griff.
Das war Marc Lehmann aus Rumänien und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.